Die meisten gehen in Parfümerien und sagen, ja, ich habe gehört, dass Heck gekleidet ist mit White Woman von S. Oliver. Also so ein Typ war er auch, das passte perfekt zu ihm.
Ja, schön.
Und er hat dann immer Komplimente gekriegt auf den Partys in der Schickeria in München, was er dann für ein tolles Parfum trägt. Zu guter Letzt geht es dann auch um den Eindruck der Menschen, die dort sich selbst auch und ihr Gefühl in dem Parfum wiederfinden wollen. Also da finde ich, da wird auch viel, viel übertrieben. Es wird immer, immer schlimmer, wie die Parfums strukturiert sind. Parfum ist so dermaßen so objektiv.
Der digitale Funkschock mit Andreas Rakow und Thomas Kraul.
Hallo und moin moin.
Moin. Ja, es ist Montagmorgen, wobei ihr hört diese Sendung am Sonntag, aber ihr könnt sie auch am Montag hören, das ist ja letztendlich egal. Ja, ne? Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Ja, wir sind fleißig schon, weil wir so viel zu tun haben, Andreas hat immer so viel zu tun und ich habe auch so viel zu tun und deshalb zeichnen wir jetzt schon am Montag auf und das Interview haben wir ja auch schon, das Gespräch haben wir ja auch schon aufgezeichnet. Ne?
Es ist aufgezeichnet, aber es ist ein zeitloser Klassiker und ich muss ehrlich sagen, bei dem Thema war ich erst so ein bisschen skeptisch und dann, oh, Thomas ist nicht zu nerdig, nur weil er wieder sein sexuelles Erwachen mit den Düften aus den 80er Jahren hat.
It's true.
Ich habe gerade Thomas hat ja Parfum für sich jetzt neu entdeckt.
Genau, oder wiederentdeckt sozusagen. Sagen wir mal so. Ja, genau.
Und er riecht auch immer ganz schön und frisch. Das ist schön.
Ja, genau.
Und ich freue mich auch, dass wir uns ja Ende März jetzt bald treffen für einige Folgen. Wollen wir noch nicht zu viel spoilern, aber.
Nee, ja, wir haben so viel vor. Ne? Wir haben so viele tolle Leute für euch, die wir alle jetzt im März fahre ich hoch in den Norden, wie es so schön heißt. Und dann machen wir uns eine gute Zeit und haben wirklich auch tolle Leute wieder zusammenbekommen für euch.
Lasst euch Medienmedizin, das
Kunst, Medienmedizin, Wahnsinn. Ja, und diesmal auch der Uwe Manasse, der ja gleich unser Gast ist, mein Gast gewesen ist, der ist auch ein Künstler auf der Duftorgel sozusagen. Ja. Und das Tolle ist, an Parfüm, man braucht nicht mehr duschen, das ist auch sehr schön. Nein, gerade das ist es eben nicht, das habe ich auch gelernt. Wir haben ja tatsächlich vorher eine Stunde gesprochen und nachher noch, weil das Thema einfach wirklich sehr, sehr viel oder sehr interessant war für mich, sagen wir mal so. Ja. Und auf der anderen Seite geht es ja auch um die Welt der Düfte im Allgemeinen. Aber Andreas, du hast dir das denn ja angehört und hast dann ja doch so ein bisschen
deine angehört und fand es wirklich Meinung so interessant,
geändert, ne? Weil Herr Krause immer angeblich so Nerd-Themen hat.
Nein, das war, muss ich ehrlich sagen, ich war wirklich fasziniert. Ich habe es sehr, sehr interessiert gehört. Auch so seine Beispiele, die waren sehr greifbar mit der Berufsschule, wie es da manchmal riecht und jetzt gar nicht muffelt.
Genau. Ja, genau. Dass
die manchmal da übertreiben.
Das Gegenteil, ja.
Genau. Und ja, dass die Nase von uns Menschen eben nicht verkümmert ist, sondern wir sie gar nicht mehr richtig nutzen. Also
genau.
Einfach reinhören, Thomas, moderier es an. Ich würde sagen, wir wollen gar nicht so viel schnacken.
Da genau, wir trinken heute beide Kaffee, da brauchen wir auch nicht klären.
Es ist Montagmorgen,
komm. Damit sage ich jetzt mal Bühne frei. Herzlich willkommen dem super sympathischen Gast Uwe Manasse. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zum digitalen Frühschoppen. Und wir haben heute eine kleine Premiere. Denn es findet das erste Mal in meinen Räumlichkeiten hier in Solingen statt. Und bei mir ist jemand, da muss ich jetzt mal tief einatmen und mich fragen, nach was riecht denn der eigentlich? Weil der ist eigentlich der, der immer sonst an anderen riecht, wenn ich das jetzt mal, das könnte leicht creepy wirken. Aber bei mir ist der Parfümeur, wie spricht man es richtig aus?
Manasse.
Ist das ein Altberliner Adel oder ist das ein französischer Name? Nee, oder?
Das ist ein uraltes Wort. Zuerst habe ich es in der Bibel gefunden, der verlorene Stamm Israels. Und dann habe ich weitergeforscht und das ist tatsächlich Sanskrit. Das ist wahrscheinlich einer der ältesten Namen, die man haben kann. Aber mein Papa hieß auch so, ich kann nicht dafür.
Herzlich willkommen, Uwe Manasse. Ganz toll, großartig. Ja, also es ist kein Künstlername, sondern tatsächlich der Parfümeur Manasse. So, und damit, ja, wie gesagt, herzlich willkommen im digitalen Frühschoppen. Ja, die Welt der Düfte. Du bist also Parfümeur und du bist auf ganz unterschiedlichen Wegen zu diesem Beruf. Und wenn ich so das, was ich über dich erfahren habe, zu dieser Berufung, bist du auf vielen Umwegen bekommen, welche das sein könnten. Dafür möchte ich gerne auf einen anderen Podcast verweisen. Da geht es nämlich darum, wie riecht der Tod? Den hast du mit David Roth, glaube ich, und der andere Name ist mir jetzt gerade entfallen. Also
mit seinem
Redakteur und David Roth. Da habt ihr ein bisschen erörtert, wie riecht der Tod? Und da gibt es auch ein bisschen zu deiner Geschichte und so. Ich verweise immer gerne auch auf andere Podcasts, weil wir uns so ein bisschen auch den Anspruch gesetzt haben, dann auch über was Neues, weil wenn du zum 10. Mal erzählst, was du alles so gemacht hast. Das kann sein, dass sich das jetzt wieder so ein bisschen ergibt, aber letztendlich habe ich vielleicht auch ein paar andere Fragen. zum Beispiel die erste Frage vielleicht auch ein bisschen ja ungewöhnlich. Die Welt der Düfte ist ja, ja, wie soll ich sagen, also da gibt es ganz klare Bezeichnungen, also für zum Beispiel Zitrone oder Bergamott, habe ich auch so ein bisschen gelernt, riecht halt nach Bergamott. Und das ist es dann auch, beziehungsweise gibt es dann auch noch ein paar Untergerüche von Bergamott, dass das sagt, das ist grün und so weiter. Ist ja, das klar. Richtig so? Ja? Ja,
also wenn man jetzt vom Bergamottenduft spricht, dann denkt man, das ist jetzt irgendeine Frucht aus Kalabrien oder irgendwie so etwas oder aus der Nähe von Bergamo. Und Bergamotten werden auch an der Elfenbeinküste angebaut. Da sind wir schon mal dabei, dass man mindestens 2 Fläschchen Bergamotten im Regal hat, wenn man Parfum macht. Nämlich einmal das von der Elfenbeinküste, dann aus Italien. Und dann stellt man fest, okay, die sind nicht stabil. Oder die enthalten meinetwegen Stoffe, die man nicht unbedingt auf der Haut haben möchte von Natur aus. Und dann baut man sich seine eigene Bergamotte.
Wie geht das?
Ja, aus den Stoffen, die Mutter Natur sich dabei gedacht hat, als sie den Bergamottenduft konstruierte. Mutter Natur ist ja auch eine Chemikerin. Und wo man dann eben sagt, okay, ich möchte jetzt nicht, dass irgendwelche Furokumarine, das wären halt zum Beispiel Stoffe, die nicht gut sind für die Haut drin sind, lässt man die weg und ersetzt sie dann eben durch etwas anderes. Und da sind wir dann schon mittendrin. Also ich denke mal, in meinem Repertoire müssten so 18 verschiedene Bergamottendüfte stehen.
Okay, also das ist schon so ein bisschen das Spiel, sag ich mal, eines Meisterparfümeurs, Spiel in Anführungszeichen, also ich möchte das durchaus mit Respekt sagen, dass man sagt, das muss ich aber schon parat haben, also 18 verschiedene Bergamottdüfte. Wenn jemand zu dir kommt und du bist jemand, du hast also eine große Bandbreite, dass man jetzt denkt, da kommen nicht nur also irgendwie eine die Kaiserin von was weiß ich woher, die sich also für Hunderttausende von Euro ihr eigenes Parfüm machen lässt, das machst du auch, das ist also auch möglich, falls jetzt ein paar Kaiserinnen zuhören. Aber du machst genauso zum Beispiel Raumdüfte für Unternehmen, also wenn eine Bank zum Beispiel kommt oder so, dann sagst du, oder Team Spirit, so hast du das, glaube ich, mal erklärt. Aber du machst eben auch, zu dir könnte auch jedermann kommen oder du gibst auch Duftseminare, also um diese ganze Bandbreite so ein bisschen zu...
Genau, ich glieder das mal. Also einfachste Art und Weise über uns, also mein Team und mich, Duft zu begegnen, ist ein Workshop. Wo man einfach mal seine eigene Kreativität und seine eigene Sinnlichkeit diesbezüglich auch betrachten kann, weil man denkt immer, das ist etwas, was sich im Elfenbeinturm abspielt. Aber eigentlich ist es etwas, ich sag nicht, dass es jeder kann, aber ich sag, dass es auf jeden Fall schön ist, mit Duft sich selbst mal zu erleben. Mhm. Zweite Stufe wäre dann tatsächlich, dass man sagt, okay, ich habe eine Idee von meiner Marke, ja, was weiß ich, man hat einen Hochzeitsladen in Oer-Erkenschwick oder hat eine Band im Vorort von Potsdam und möchte nicht immer nur bedruckte T-Shirts, also jetzt bei der Band und CDs zu verkaufen, dann kommt eben das Parfum dazu in Auflage 100, da fängt es bei uns an und wer keine Idee hat, wie er 100 Parfums verkauft, sollte es lassen,
ganz klar. Ja.
Und ja, bis hin zu, schon angesprochen, hat durchaus die Familie Saud auch schon mal angefragt nach einem neuen Eau de Cologne für einen ihrer Söhne. Also das war bisher der einzige Fürst sozusagen, der bei uns
immerhin
war. Immerhin, genau. Ja.
Genau.
Da spielt man schon. Aber auch der hat quasi von mir die gleiche Leistung bekommen wie einen Tiefbaupolier, der für seine Freundin eben zum Hochzeitstag ein Parfum gemacht haben wollte. Also da messe ich alle Menschen gleich. Das gehört für mich dazu. Ich
glaube, viele trauen sich vielleicht auch nicht, weil sie eben denken, das kostet dann gleich eine Million oder eine große Zahl. Mhm. Aber tatsächlich, Andreas und ich kommen ja aus, also mein Moderationspartner und ich kommen ja aus Nordfriesland. Und wenn wir jetzt sagen würden, oh, wir müssen für unsere alte Heimat oder weil ich immer Heimweh habe, ein Nordfriesland-Parfum machen. Mhm. Also in Nordfriesland gibt es halt dann zum Beispiel den Queller. Das ist das wächst so quasi im Meer. Das ist sehr salzig. Das ist also auch so ein Duft. Also die Salzwiesen sozusagen. Mhm. Das wird auch von Schafen gefressen oder so. Und dann gibt es natürlich ja auch die Meeresbrise, sage ich mal, oder so. Gehst du dann gemeinsam mit uns auf Spurensuche oder wie muss ich mir das vorstellen?
Zweifelsfall ja. Also es hat durchaus schon Aufträge gegeben, wo man mich beauftragt hat und gesagt hat, ja, ich hätte gern das diesen Eindruck bei mir auf der Wildwiese oder so etwas interpretiert. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, lass uns auf diese Wildwiese gehen. Klar habe ich eine Idee, wonach eine Wildwiese riecht. Auch das sind Chemikalien, die dann aus der Wildwiese kommen. Aber zu guter Letzt geht es dann auch um den Eindruck der Menschen, die dort sich selbst auch und ihr Gefühl in dem Parfum wiederfinden wollen. Also da geht es dann sicherlich auch um eine Metapher von Meeresbrise und dieser Pflanze. Und aber größtenteils geht es darum, dass ihr Friesland darstellen wollt. Mhm, und das ist dann viel, viel wichtiger als das, was dabei herauskommt.
Verstehe. Ich weiß nicht,
also zum Beispiel die Wildwiese, das war tatsächlich ein Auftrag. Eine Wildwiese mit einem Bauerngarten, der da sozusagen im Vordergrund wächst, ist relativ einfach. Und das war dann auch innerhalb von 5 Wochen fertig. Und dann bin ich zu der entsprechenden Auftraggeberin gegangen, habe gesagt, hier ist ihre Wildwiese. Meinte sie, stimmt.
Schön.
Aber es riecht nicht nach Parfum.
Okay, okay.
Und dann ging's weiter. Und dann musste ich diese Frau verstehen lernen. Und ihr Weltbild. Und dann habe ich nach verschiedenen Ideen gesucht. Wie kann ich jetzt sozusagen das Thema Wildwiese variieren? Bin bei Musik hängen geblieben. Zu guter Letzt ist es eine Wagnereske Wildwiese geworden.
Okay.
Ja, als ich ihr dann sagte, okay, welcher Entwurf ist ihr liebster? Ich habe dann 5 Entwürfe gemacht. Dann sagt sie, ja, die Nummer 4. Meint sich, was darf ich mir darunter vorstellen? Habe ich gesagt, ja, 1 ist Astor Piazzolla, 2 sind die Ramones und so weiter und so weiter.
Und das ist Wagner.
Und 4 ist Wagner. Und da sind ihr fast die Tränen in die Augen gekommen, weil sie ist eine der wenigen Menschen, die immer Karten für die Festspiele haben.
Ach, guck. Und den Duft hat sie dann auch genommen, wahrscheinlich.
Richtig,
oder
genau,
die Variation.
Richtig, genommen und rausgebracht.
Ja. Spannend. Ja. Und ich so bin ja jetzt auch schon 50 oder letztes Jahr 50 geworden. Und da macht man ja meistens so Zigarre, Wein, Motorrad, das habe ich ausgelassen. Aber so Zigarre und Wein, das passt schon durchaus auch schon vorher zu mir. Mhm. Und beim Wein, ich bin kein Experte, ich kann Roten vom Weißen unterscheiden. Und ich kann auch sagen, ja, der schmeckt mir ganz gut und so. Und kann auch sagen, oh, der ist vielleicht teuer, aber es gibt auch günstige, die mir schmecken. Aber jetzt haben wir ja auch diese Experten, die dann auch sagen, also ich rieche hier einen Hauch Johannisbeere und noch auch Holz oder was auch immer. Und jetzt, wo ich diesen Experten, Duftexperten bei mir habe, ist das dann mehr Interpretation oder gibt es da auch festgelegte Duftnoten, sage ich mal, beim Wein oder ist das mehr eine Spielerei oder viel mehr Interpretation? Ich will das jetzt gar nicht gegenüberstellen vielleicht, aber vielleicht weißt du da mehr als ich. Ja,
also in meinem Team ist auch eine Sommelier, also eine weibliche Sommelier.
Ja.
Und die amüsiert sich häufig auch über Weininterpretation. Klar, wenn man da sagt, das riecht nach Brombeere, dann ist das verifizierbar, weil auch der Brombeerduft immer wieder aus Chemikalien besteht und durchaus in einem Wein, der in eine bestimmte Art und Weise gekeltert wurde und gelagert wurde, ähnliche Moleküle vorkommen. Also das ist dann sachlich richtig. Aber wenn jemand zum Beispiel schreibt, riecht irgendwie wie die trockene Straße zwischen Arles und Grasse oder was weiß ich, da hat sie sich selbst schon drüber lustig gemacht. Sie hat auch in einem großen Weinkeller gearbeitet, lange, lange Zeit. Und wenn sie dann in der Beratung war, sagte sie, riecht wie Babyesel in der Mittagssonne, um so etwas dann eben mal ad absurdum zu führen. Also es gibt objektivierbar, klar, dass man sagt, okay, das riecht jetzt tatsächlich holzig oder das riecht angebrannt oder was weiß ich. Aber dann viel ist dann eben auch Selbstbeweihräucherung oder wenn es denn Journalisten sind, die über Wein schreiben, dann freuen die sich, dass eine halbe Seite verkaufen anstatt eine Viertelseite.
Ja.
Dann ist da viel Füllstoff darin, was dann nach Babyesel oder nach irgendeiner Straße riecht.
Ja, und wenn du an einem Wein riechst, was riechst du dann? Wein oder kannst du durchaus auch sagen, ja, ich rieche da.
Das ist ein Spiel, also dazu lade ich auch jedem ein, der dazuhört, dass man so etwas einfach mal spielerisch macht. Dass man tatsächlich seine Welt auch mal entdeckt, dass man jetzt sich nicht gleich zu einem Experten macht. Heutzutage muss ja dann jeder gleich anfangen zu schreiben oder zu publizieren.
Ja.
Sondern dass man dann einfach sagt, ja, das kann ich nachvollziehen. Das riecht nach Gummibärchen oder das riecht nach Kirschen oder das riecht nach Brombeeren oder irgendwie so etwas. Und das dann auch mal erweitert. Ja, also ich lade immer dazu ein, Parfümeur, Parfümeurin des Lebens zu werden. Morgens die Toasterschublade, einmal dran zu schnuppern, muss vielleicht mal müssen die Krümel aus der Schublade, dann schmeckt der Toast besser, weil er nicht mehr so verbrannt schmeckt. Ja? Mhm. Oder muss mein Kaffee-Vollautomat mal wieder gereinigt werden? Das kann man lange vor dem Blinken des gelben Knopfs, kann man das mit der Nase identifizieren.
Ist
der Hausaufgang geputzt worden? Oder kann ich die Nebenkostenabrechnung sinken? Ja? Oder tausend...
Ja, aber ich finde das toll. Hast du Parfümeur des Lebens? Nee, Parfümeur des Lebens, genau. Haben wir vielleicht gar nicht gelernt, richtig zu riechen?
Unsere Sinne sind auf was anderes ausgelegt. Ausgelegt worden, sagen wir es mal so. Früher, da waren wir Rudeltiere, da sind wir zusammen durch ein Dickicht gehuscht und wussten, wo die essbaren Pilze wachsen und wussten, dass wir jetzt leise sein müssen, weil da der Eber steht. Und das haben wir alles mit der Nase gemacht. Mhm. Und auch untereinander waren wir informiert, wenn jemand krank war, wenn jemand hungrig war, wenn jemand lüstern war, wenn jemand aggressiv war. Das musste in so einem germanischen Langhaus, musste das auch manchmal nonverbal ausbaldobert werden. Oder auf der Flucht vor dem Eber. Und heutzutage, da geht's morgens, ist dann die erste Frage, hat die Liebste auf WhatsApp schon geschrieben oder hat mein Lieblingsinfluencer schon irgendwas Kluges gesagt oder da ist die Nase so ein bisschen verloren gegangen. Kant hat gesagt, die Nase sei ein Fernorgan und hätte sich zurückentwickelt, als sich der Mensch zum Vernunfttier vom Boden erhoben hat. Das ist vollkommener Quatsch. Die Nase ist genauso gut wie vor 800.000 Jahren. Wir nutzen sie bloß nicht mehr so intensiv.
Wir nutzen sie zumindest. Ja. Und du hast ja gerade gesagt, Influencer, gutes Stichwort. Aber es gibt ja auch Parfüm-Influencer. Was hältst du denn von denen? Wir wollen vielleicht keinen Namen nehmen. wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert. Aber was hältst du denn davon? Gibt es dir nicht vielleicht auch ein bisschen Rückenwind, weil du jetzt ja, sag ich mal, dich nichts mit dergleichen zu tun hast oder jetzt einem DM-Parfüm, sag ich mal, von Cristiano Ronaldo. Ja, wahrscheinlich, das würdest du wahrscheinlich deiner Nase gar nicht zumuten.
Also es waren jetzt 8 Fragen auf einmal.
Genau.
Sorry. Also das DM-Parfum kann ganz genauso gut sein wie zum Beispiel eins, welches man in einer Nischenparfümerie kauft. Ja, es wird bloß anders vermarktet. Kleine Anekdote dazu. Lifestyle-Redakteur aus München wollte ein Interview mit mir machen und kam zu guter Letzt mit der Sprache raus, dass er ein Problem hat. Nämlich, dass er perfekt gekleidet ist mit White Woman von S. Oliver. Also so ein Typ war er auch, das passte perfekt zu ihm.
Ja, schön.
Und er hat dann immer Komplimente gekriegt auf den Partys in der Schickeria in München, was er dann für ein tolles Parfum trägt. Und alle anderen haben den ganzen Abend schon geprahlt mit ihrem, was weiß ich, Amouage für 190 Euro oder dass sie jetzt im Oman waren und dafür 600 Euro ein Parfum gekauft haben. Und trotz dieser Expertise, die sie in Form von Euro meinten, da jetzt abbilden zu müssen, haben sie nicht erkannt, dass er für 11,90 Euro einfach perfekt gekleidet war. Ja, also das stelle ich genauso eben zur Diskussion wie irgendwelche Supermodel, die schon mit H&M-Kleidern auf irgendwelchen roten Teppichen gestanden haben.
Das finde ich sehr schön, weil ich wollte das natürlich jetzt so ein bisschen frotzelig sagen, weil wir haben ja, ihr nicht sehen könnt, genau, stimmt, das ist auch von meinem Vater noch, was ihr nicht sehen könnt, wir haben hier eine kleine Auswahl meiner Parfums zusammengestellt. Kleine Auswahl ist gut, die sind in letzter Zeit ein paar mehr geworden. Und selbstverständlich glaube ich auch, dass der Preis letztendlich keine Rolle spielt, in dem Sinne, ich frage mich da nur, und da weißt du mit Sicherheit Bescheid, ob die Qualität, also es geht ja auch immer um Long Lasting, also lange Haltbarkeit des Geruches, dass man sagt, also du sagst der bleibt lange auf der Haut, aber bei manchen, zum Beispiel heute trage ich, also wir dürfen das ja alles sagen, weil ich das selber bezahlt habe, The Woods, ich weiß gar nicht, es kommt von irgend so einem Ding, das riecht sehr schön, aber meiner Meinung nach, also ich sprühe mir auch immer was hier als so auf die Handoberfläche, als egoistisch daran zu riechen, und das ist schon fast wieder für mich verschwunden. Jetzt denke ich natürlich, okay, ich muss nachsprühen und nachher rieche ich dann eben so wie manche 70-jährige Oma auf der Straße, die sich dann mit Chanel Nummer 5 bis zum Ghetto ein, das finde ich dann auch eklig. Also jetzt sind es schon wieder 12 Fragen auf einmal. Entschuldigung, also Haltbarkeit und Qualität eines Billigparfüms. Kannst du was dazu sagen?
Ja,
natürlich.
Also zum einen macht das ja nichts, wenn man sich durchaus, wenn so ein 11,90 Euro, ich bleib erstmal bei der Preisklasse, Parfum irgendwo nach 6 Stunden verflogen hat, macht es ja nichts, sich dann noch mit 2 Sprühstößen nachzuparfümieren, weil man hat ja nur 11,90 Euro bezahlt. Zum einen. Zum anderen gibt es durchaus auch 79-Euro Parfums, die nicht haltbarer sind. Und das kann sogar gewünscht sein, dass man sagt, okay, also wenn man jetzt wirklich ein Perfume-Junkie ist, dann kann es sogar gewünscht sein, dass man sagt, okay, die 6 Stunden, die ich jetzt halbtags arbeite, sind jetzt rum. Mein Business-Parfum ist verflogen und das ist völlig in Ordnung, weil jetzt fängt der Tag an, die Tageszeit an, die ich genieße. Deswegen habe ich einen Halbtagsjob und da trage ich ein anderes Parfum. Es ist ein anderes Thema, es ist eine andere Persönlichkeit und deswegen parfümiere ich mich anders. Also lange Haltbarkeit ist ja nicht unbedingt gut, sondern ist einfach nur lange Haltbarkeit. Also wenn ich 9-to-5-Jobs hätte, dann würde ich tatsächlich ein Parfum tragen, welches ausschließlich für diesen 9-to-5-Job auch da ist. Und wenn das dann nach diesen Stunden, die ich da mal lochen gehe, verschwunden ist, dann ist das völlig in Ordnung, weil dann fängt der Nachmittag an und ich habe andere Themen. Also Haltbarkeit geschenkt, wenn ein Parfum lange hält, ist das meinetwegen erstrebenswert. Aber da sage ich auch, ich bin ja immer froh, wenn ich irgendwo gehört werde, dann kann ich immer gleich Appelle loswerden. Zweiter Appell. Also erstens, werdet Parfümeur des Lebens, zweiter Appell, macht auch mal Pause. Ja, also ja. Ich habe eine Zeit lang jetzt an einer Berufsschule gewohnt und ich habe nur, zweiter Hinterhof, ja, ich habe nur meine kleine Kellertür, ich wohnte da im Fußparterre, meine kleine Kellertür aufmachen müssen, um zu riechen, ob Pause ist, weil durch diese 2 Aufgänge tatsächlich dann solche Dinge wie Ombre Nomad Nachbau, weil das kann sich kein Berufsschüler leisten. Oder okay. Eben so etwas wie, jetzt habe ich es nicht parat, Baccarat Rouge, doch, Nachbau. Das kann sich auch keine Berufsschülerin leisten. Also die Luft schmeckte danach. Ich frage mich, was dann überhaupt vom Pausenbrot noch wahrgenommen wird, was vom Gegenüber überhaupt noch wahrgenommen wird, wenn man selbst, und man war dann ja schon 3 Stunden parfümiert zur Pause, so extrem parfümiert ist.
Also das ist dann der dritte Appell, nicht zu viel. Richtig. Und auch mal eine Pause einlegen.
Richtig, genau, ja? Dass man vielleicht sagt, ein Sprühstoß reicht, vielleicht auch irgendwie auf etwas, was man denn entfernen kann. Also wenn man sich schon für so stilsicher hält, dass man der Meinung ist, man müsste ein Parfum für 310 Euro tragen, dann trägt man bestimmt auch einen Blazer und Einstecktuch, dann vielleicht das Einstecktuch parfümieren. Das kann man dann irgendwann vielleicht in der Innentasche verschwinden lassen oder wenn es aus Papier ist, vielleicht sogar in der Tonne. Also da finde ich, da wird auch viel, viel übertrieben. Es wird immer, immer schlimmer, wie die Parfums strukturiert sind. Mhm. Und es wird immer, immer schlimmer, wie damit umgegangen wird. Also das ist so inflationär, dass ich da große, große Sorgen um die Sinnlichkeit dieser jungen Menschen habe. Ja? Ich vergleiche das immer mit der Filmkunst. Explosion auf der Enterprise. 1966 wurde die Kamera einmal nach rechts gehalten, einmal nach links gehalten. Die Darsteller machten eine Gegenbewegung, damit das aussah wie eine Erschütterung. Und außerhalb des Bildes saß ein Schweißer, der ein paar Funken ins Bild hat fliegen lassen. So, Explosion auf der Enterprise heutzutage. Da sieht man, dass irgendwelche Decks explodieren, irgendwelche Kabel brennen, irgendwelche Kraftfelder zusammenbrechen und so weiter und so weiter. Das sind Effekte. Mhm. Und genau solche Effekte sind der Unterschied zwischen Parfums von 1966 und Parfums von heute. Ich habe schon Parfums konstruiert für junge Marken, ich sage jetzt nicht welche, es sind auch mehrere, die bestehen nur noch aus Effekten. Mhm. Und das ist Zeitgeist und das macht mir ein bisschen Angst.
Das macht, also du sagst dann eher back to the roots oder,
ja,
oder
back,
vielleicht
back to the Sinnlichkeit.
Back,
ja,
das war back to the Sinnlichkeit, ja. Okay.
Also ich arbeite ja nur täglich mit Parfum und habe dann irgendwann auch mal die Nase voll, so wie ich Luxusköche auch schon in der, im Zugang zur Küche habe sitzen sehen, die dann eine Schmalzstulle gegessen haben, finde ich manchmal auch den Deo-Roller von DM ganz reizvoll als Duft, weil es einfach auch mal reicht, sauber zu sein als Geruch.
Ja, ja,
also
genau.
Das ist schön, das schätzen die Menschen um mich herum, dass sie tatsächlich Uwe wahrnehmen und nicht irgendeine nicht irgendein Kunstwerk, welches da in Form von, ich sag mal, wirklich raumgreifenden Explosionen, um bei der Metapher der Filmkunst zu bleiben, um mich herumschwirren.
Mhm. Ja, das hat mir tatsächlich auch damals ein guter Freund in Berlin mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, Thomas, ein Sprühstoß unter den Bauchnabel. Und dann wird das, dann geht das mit meinem normalen Körpergeruch einher und wird so ein bisschen, also, und das fand ich durchaus, durchaus plausibel, wenn ich sage, okay, also wenn ich mich irgendwo bewege, dass ich sage, wenn das Parfum das auch hergibt, also von der Haltbarkeit in dem Sinne, aber dass man dann nur so diesen Hauch wahrnimmt und tatsächlich sagt, das gehört vielleicht dann mehr zu mir. Also damit konnte ich mich ganz gut identifizieren. Genau. Mittlerweile nehme ich auch andere, die so ein bisschen mehr, weil ich einfach auch selber so gerne dran rieche. Und manchmal stelle ich mir so ein bisschen die Welt eines Parfümeurs, auch ein Parfümeur hat's schwör sozusagen, wie, also du gehst durch die Welt, also du hast es ja vorhin auch in deinem Appell gesagt, einfach also zum Meister der Düfte sozusagen zu werden und am Toaster zu riechen, sag ich mal, und genau das, glaube ich, gibt's auch her. Auf der anderen Seite gibt's ja auch immer nicht nur die sogenannten schönen Gerüche, also Parfums oder zum Beispiel für mich ist das also meine Eltern haben früher Zigaretten geraucht, ich rauche keine Zigaretten, wie gesagt, man hat Zigaretten, aber das erste Stück angezündete Zigarette, nur das erste, so das ist so ein toller Geruch, wie ich finde, ohne Wertung jetzt für Rauchen und so, ich will keine Werbung für Rauchen machen, so das. Und aber es gibt ja eben auch Kölner Straßenbahnen bei 40 Grad im Schatten und da gibt es dann eben auch ungewaschene Achselhöhlen. Geht ein Parfümeur dem, also jetzt sag nicht, kannst du noch mal den Arm heben, ich möchte diesen Geruch abspeichern, aber was ist mit den sogenannten schlechten oder was weiß ich, du hattest auch mal erzählt, du wärst beinahe auf einen toten Fuchs getreten, der schon sehr verwest war. Bist du auch da ein Explorer oder sagst du, die will ich jetzt nicht so gerne in meinem Repertoire haben?
Naja, von bis. Also erstens sind ja in fast allen Parfums auch, also in den wirklich großen Parfums sind Störungen. Ja. Ich vergleiche Parfum da immer mit Chören. Und ein großer Chor ist deswegen schön anzuhören, weil keiner richtig singt. Jeder hat seine eigene Stimme. Jeder trifft den Ton nicht absolut korrekt. Der Unterschied zwischen Freddie Mercury und Michael Bublé, glaube ich, heißt der, ist, dass die Stimme von Michael Bublé immer digital geglättet ist und Freddie Mercury den Ton von selbst getroffen hat. Ja, also der war gut, weil man da eine Störung gehört hat, weil man da einen Charakter gehört hat. Michael Bublé ist gut, weil er leicht zu hören ist, weil man quasi einem Synthesizer sozusagen zuhört. Und diese Störung muss auch in etwas sein, so wie der Schatten eben auch im Licht stehen muss, damit man das Licht überhaupt wahrnehmen kann. Und also ästhetisch gesprochen ist die Störung positiv. So, weiter zu der Frage des Alltags. Nehmen wir zum Beispiel die Aachener Straße in Köln, einen Café neben dem anderen, jetzt auch beruhigt, also für 100 Radfahrer mussten 10.000 Autos jetzt eine Spur spenden. Und
finde ich gut.
Was dazu führt, dass die ganze Straße umso intensiver stinkt, weil nur noch Stop-and-Go-Verkehr stattfindet.
Okay, ja, das ist nicht so gut.
Und wenn man mich da jetzt zum Beispiel an einem Sommertag in ein Straßencafé einlädt, sage ich dankend ab. Oder ich gucke halt auf Google Maps, ob dieses Straßencafé auch einen Wintergarten hat oder einen Biergarten hat, um genau zu sein. Weil vorne riecht es eben dann nach der Kanalisation, die dann vielleicht Niedrigwasser hat. Auch interessant, denn mal 12 Meter unter die Erde von Köln zu gucken und festzustellen, okay, die Kanalisation fließt langsam, um es mal so zu formulieren. Diesen Stop-and-Go-Verkehr, also politische Entscheidungen kann man dann auch riechen. Und da mache ich dann einfach nicht mit und sage, okay, dass jetzt diese Radfahrer durch mehr Dunst fahren müssen, weil sie eine breitere Spur haben, sei ihnen gegönnt, dass ich in diesem Dunst sitzen muss, lehne ich dann ab und gehe in dieses Café.
Ja, okay, gut, das ist okay. Weil deine Nase ja auch super sensibel und trainiert ist, sag ich mal. Du sagst ja auch, jeder kann seine Nase auch trainieren. Genau, womit fängt man dann zum Beispiel mal an?
Dem Alltag, wie gesagt. Ja. Also ich meine, ich bleib mal bei der Toaster-Krümelschublade, bei den Sofakissen, ob die mal wieder gewaschen werden müssen.
Ja, Antwort ja.
Ja, das merkt man, wenn man aus dem Urlaub kommt. Man kommt so ins Wohnzimmer, denkt sich, erstens, ich mache die Fenster auf und zweitens, die Sofakissen müssen gewaschen werden. Dann riecht man sich auch mal wieder selbst.
Genau, wenn man aus dem Urlaub kommt, riecht man, ach, so riecht es bei uns zu Hause.
Ja, genau. Ja, ja. Genau. Und den Frühling jetzt, also klar ist das visuell schön, bin ja gerade in einem Vorort von Köln gewesen und da blüht irgendwie alles an den warmen Ecken, wo da die Sonne drauf scheint. Das ist wunderbar. Aber so etwas auch mal mit der Nase zu erleben, dass Narzissen tatsächlich auch einen Geruch haben. Mhm. Und dass die Magnolie, die um die Ecke blüht, vielleicht einen Geruch hat und so weiter und so weiter. Also ich finde, erstens führt uns das in die Langsamkeit, weil Riechen ist immer auch ein Stückchen weit zurücknehmen. Ja? Kurz mal die Klappe halten und sich fragen, blüht die Magnolie beim Nachbarn im Garten schon? Ja, das ist kein so ab, sondern so, ich nehme jetzt wahr, ob die Magnolie blüht, sondern das ist tatsächlich ein Weg nach innen, wo man tatsächlich erstmal die Klappe hält und versucht, das wahrzunehmen. Also das genaue Gegenteil von dem, was heutzutage die meisten Menschen leider machen. Und zum anderen gibt uns das auch wahnsinnig viele Informationen. Zum Beispiel, wenn es am, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem anderen Podcast erzählt habe, ich habe am Heumarkt gewohnt. Und da roch es dann am Donnerstag vor Totensonntag nach gebrannten Mandeln. Ich so, oh toll, der Weihnachtsmarkt wird aufgebaut. Aber wenn man sich dann mal überlegt, die Nase denkt nie direkt. Wenn man sich das mal überlegt, welche Informationen hat die Nase einem gerade gegeben dabei? So, und jetzt mal kurz Stopp drücken vielleicht und wenn das irgendwo abgehört wird, wo man Kommentare reinschreiben kann, in die Kommentare schreiben und jetzt wieder weiter drücken. Es roch tatsächlich nach der Information, wenn ich Montag auf den Weihnachtsmarkt gehe, sind die Mandeln nicht frisch.
Mhm.
Dann sind die 4 Tage alt.
Okay.
Ja?
Okay.
Und dazu lädt die Nase ein. Die lädt dazu ein, tatsächlich das Hirn zu benutzen. Mhm. Ja? Tatsächlich zu sagen, wonach riecht es hier und was sagt mir das? Mhm. Ja, ist mein Gegenüber in Stress?
Ja,
okay. Ist mein Gegenüber im Gespräch? Ist das hier frisch? Werden in diesem Restaurant Geschmacksverstärker verarbeitet? Und so weiter und so weiter. All dazu lädt die Nase ein. Wenn wir die Nase nutzen würden und wir gehen auf so ein Kentucky Fried Chicken zu, dann würden wir plötzlich das benennen können, wonach da riecht. Und wir würden da nicht reingehen. Es riecht nach Ammoniak. Ja? Bei McDonald's ist es ja in der Zwischenzeit bewiesen, dass einige dieser Patties größtenteils aus Ammoniak-Verbindungen bestehen. Und wenn wir da die Nase mitspielen lassen würden, dann würde man merken, dass das innere Säugetier ganz laut Nein ruft, ich will die Wildsau oder ich will den Pilz oder ich will
Ist es gar keine Intuition, sondern die Nase im Grunde, die das schon weitergeben möchte, aber ja. Wir gar nicht wissen, und ich denke, das ist vielleicht mein Bauchgefühl.
Ja.
Na, bei mir war es mal umgekehrt, da wollte ich zum Jahrmarkt, zum Jahrmarkt in der Stadt und dann mit meinem Vater und dann habe ich gesagt, ich kann die Mandeln schon riechen.
Ja,
Aber der Jahrmarkt war ausgefallen. Also das habe ich also wahrscheinlich so sehr mir gewünscht, dass die Mandeln da waren. Oder ein Großteil meiner Familie wohnt in Dänemark.
Ja.
Und es gibt für mich einen dänischen Geruch. Mhm. Und den gibt es nur in Dänemark. Mhm. Und ich weiß nicht, was das ist bisher. Und immer wenn ich den rieche, frage ich, was habt ihr hier? Also ich fahre jetzt im Mai wieder hoch und ich will wissen, was das muss irgendein Holz oder irgendwas sein, das gibt's nur in Dänemark. Mhm. Und da muss ich wissen, weil das ist so auch so ein, wir haben im Vorgespräch gesprochen über Duftanker und das ist ja auch ein großes Thema bei dir. Und da habe ich ein bisschen erzählt auch, dass ich gesagt habe, ich habe mir jetzt Düfte gekauft, nämlich Job Om und Cool Water von Davidoff. Und die habe ich vor 30 Jahren das letzte Mal gerochen. Und gerade bei Job Om, wenn ich den aufmache, dann bin ich also wieder bei Miami Vice, dann bin ich also bei Weihnachten 1900 Dunnomal. Und das ist ein wahnsinnig starker Anker. Und mit sowas arbeitest du ja auch,
genau,
richtig?
Genau, ja, also alles, was wir riechen, also das, was ich eben auch sagte, das erinnert mich an Ammoniak, ist ja eine Erinnerung, die wir abrufen.
Mhm.
Ja? Diese Erinnerungen sind erstmal nicht objektiv, weil der Begriff Ammoniak ja auch gelernt werden muss. Das ist ja der Weg, Parfümeur zu werden, dass man Dingen, die man emotionell im Hirn verarbeitet, Worte gibt. Und wenn man dann weiß, wie Ammoniak riecht, dann weiß man auch, womit man zu vergleichen hat, wenn man auf einen Schnellimbiss zugeht. Und Duftanker nutzen wir therapeutisch, zum Beispiel in Schulen, wo es in Grundschulen ganz viel um interkulturelle Deeskalation geht, um es mal vorsichtig zu formulieren, wo es in um Leistungsdruck geht, etwas in die Kinder hereinzubringen, was absolut fern ist von einem kindlichen Verständnis, sondern eher in einem Lehrplan steht, der steht und fällt mit der nächsten Landesregierung. Und all das muss in die Kinderköpfe und Herzen hinein. Und das geht dann, wenn das Kind eben dazu bereit ist oder bereit gemacht wird im Laufe der Jahre, eher mehr oder weniger gut. Und da arbeiten wir zum Beispiel gerade, ich sag mal, bei dieser interkulturellen Deeskalation mit dem perfekten Wandertag. Und wenn dieser Wandertag wirklich schön gelaufen ist, und das in Duft geankert wird, dann weiß plötzlich die Klasse, wie sie sich als Gemeinschaft anfühlt. Egal, ob da Mormonen, Moslems, Christen und oder Leute, die der Meinung sind, dass die Mormone Christ oder Moslem sind, da dann irgendwie zusammen agieren müssen. Das war jetzt nicht ausgrenzend gemeint, sondern eher inkludierend.
Ja, verstehe.
Auch Zeugen Jehovas und sonst was sagen können. Genau. Also Kinder verschiedenster Herkunft und verschiedenster Glaubensrichtung miteinander interagieren und merken, hey, das hat funktioniert an diesem Tag. Dann kann man das zum Beispiel wundervoll in einem Duft ankern, der dann eben in Eskalation in diesem Klassenraum ausgebracht wird. Mhm. Oder bei einem Autohersteller haben wir zum Beispiel mal den Team Spirit beschworen. Da hat sich ein Gerücht verbreitet über den Abteilungsleiter einer bestimmten Abteilung. Dieses Gerücht war nicht produktiv.
Okay.
Und dann hat dieser Abteilungsleiter fast im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runtergelassen am Vormittag. Am Mittag wurde dann zusammen gegessen und auch die Entschuldigung angenommen vom Team und so weiter. Und dann wurde am Nachmittag der Teamgeist neu aufgebaut und in einem Duft geankert, der dann eben in der Abteilung eine Zeit lang ausgebracht wurde, bis alle verstanden haben, hey, das lohnt nicht, Gerüchte übereinander zu haben. Mhm. Ja, oder eben, was wir ganz, ganz viel machen, da habe ich demnächst auch wieder einen Vortrag bei einer Stiftung für Seniorenheime. In der Sterbebegleitung und in der Trauerbegleitung arbeiten wir viel mit Duft. Und in Seniorenheimen ist das halt ein wahnsinnig dankbarer Ebene, weil man da mit kleinsten Mitteln wahnsinnige Pflegeerleichterungen herbeiführen kann. Wenn das immer, egal wo wir das installieren, und wir sind nicht die Einzigen, die das installieren, das ist also nicht von uns erfunden worden, sondern das ist eigentlich auch plausibel. Beispiel, Oma ist halt traurig, die ist jetzt im Seniorenheim, das ist die letzte Etappe und so weiter und so weiter. Und wenn man da dann einen Duft aus der Vergangenheit dabei hat, der schön bedeutet, ja, und das weiß manchmal die Leidtragenden unter Umständen nicht selber. Ich habe eine Situation erlebt, da wurde dann eben, also wenn ich das installiere in einem Seniorenheim, dann mache ich so ein paar Gespräche mit, ja, und da meinte dann plötzlich die Enkelin dieser Oma, ja, Omas Hände, wenn die mich in den Arm gehalten hat. Ja, und da stellte sich dann heraus, das war irgendeine Artrix oder so etwas, die es dann tatsächlich bei DM noch gab. Und wenn diese alte Frau dann mal wieder entweder mental oder später dann auch physisch und dann eine Mischung aus mental und physisch halt dement in den Seilen hing, dann hat man ihr ein Zeltstofftuch gereicht. Ja, und das roch dann eben nach früher, wenn sie sich die Hände gecremt hat und die Kleine kam und sie die in den Arm genommen hat und sie eben ihr Tagwerk vollrichtet hat. Und sie war dann leichter pflegbar.
Wunderschön.
Ja.
Und damit haben wir noch ein Learning, kein Appell, würde ich sagen, aber so ein Learning, heute sagt man ja Learning, habe ich mir sagen lassen. Das Learning ist, dass Düfte nicht nur, also es geht jetzt nicht nur um die High Society, um irgendwelche großartigen Düfte, die sich Menschen, die es leisten können, sich das auf die Haut sprühen, sondern es geht tatsächlich um alltagstaugliche Dinge bei dir. Also dass du sagst, solche Sachen und das mit der Demenz, das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass man eben sagt, okay, so stark sind Düfte, die dann eben auch diese Demenz durchdringen.
Richtig, also Demenzdiagnose, also vielleicht zieht jetzt die eine oder der andere die Stirn kraus und sagt, Moment, Demenzdiagnose wird doch mit Duft gemacht und wenn man dann plötzlich nicht mehr sagen kann, das riecht nach Vanille, dann ist das relativ sicher, dass das Hirn langsam zu Brei wird, aber dass trotzdem noch eine Fackel im Hirn, die dann entzündet wird, wenn man plötzlich an Treckerdiesel riecht und sagt, hey, da war doch mal irgendwas Besonderes und das Besondere war man selbst, weil man die halbe Republik mit Rüben oder Kartoffeln ausgestattet hat.
So, ja. Genau, ja, und das ist das finde ich eben so richtig schön und wie gesagt, du hast ja auch schon Parfüms entworfen für große Label oder bei YouTube hast du ja auch einen Kanal, so bin ich ja auch auf dich gestoßen. Und da hast du ja auch erzählt, zum Beispiel für Harald Glöckler hast du Parfums gemacht. Großartig. Also es ist eine großartige Bandbreite. Und was ist für die Zukunft? Du hast jetzt auch gesagt, ihr braucht ein neues Lager hier in der Nachbarschaft in Langenfeld. Ja. Da heißt also, ihr startet richtig durch. Was gibt es so in nächster Zukunft? Was ist da so geplant? Was du verraten darfst?
Ja, also ich kann alles verraten.
So, sehr gut.
Weil es ist ja nonlinear. Es kann sein, dass das in anderthalb Jahren gehört wird.
Okay, ja das stimmt, das stimmt.
Also im Moment, im März 2023 ist erstens eine Expansion geplant. Also wir brauchen mehr Platz, weil wir immer mehr Produktion bekommen, weil die Leute quasi eine Kaufbewusstsein von Parfum neu entwickeln oder wiederentwickeln, welches eigentlich traditionell ist. Wenn man nach Italien kommt, da gibt es dann zum Beispiel Parfums von Professore Taffi. Das ist irgendein Apotheker, der 40 Kilometer Umkreis mit Parfum versorgt. Mhm. Ja, und außerhalb dieser 40 Kilometer hat noch nie jemand von Professore Taffi gehört. Und das ist alte Kunst. Mhm. Ja, das ist schön. So wurde das früher gemacht. Und da kommen mehr und mehr kleine Unternehmen dahinter, tatsächlich zu sagen, unser Autohaus hat eine Signatur. Und das bringen wir jetzt auch als Parfum raus. Oder mein Hochzeitsladen, um an diesem Beispiel zu bleiben. Oder mein Bikini-Label oder was auch immer. Also die Leute kommen zu uns und die kommen tatsächlich in Scharen zu uns. Da müssen wir in der Zwischenzeit Aufträge ablehnen. Mhm. Und das machen wir nicht gerne, weil wir auch gerne beliefern.
Ja.
Und das ist der erste Schritt, der da passieren wird. Also wo wir als Parfummanufaktur wachsen. Und das Zweite, was passieren wird, ist Schande über mein Asche auf mein Haupt, glaube ich, sagt man. Klassisch jüdisch, traditionell. Da wird der YouTube-Kanal auch wieder intensiver bespielt. Also es wird den Materialmittwoch nennen. Das ist mein Projektname, wo ich eben über Rohstoffe spreche, dass man auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel blinkt. Was sind denn Molekülparfums und was bedeutet das, wenn der Jasmin in der Herznote steht? Und wie gehe ich mit solchen Stoffen um? Weil wir sind ja sozusagen auch die Volksparfümeure. Also wir betreiben ja auch einen kleinen Laden. Ich mache jetzt ja hemmungslos
Werbung. Ja, bitte.
Wir betreiben ja auch einen kleinen Laden, wo man sich Rohstoffe kaufen kann. Wo man einfach mal hergeht und sagt, ich gehe jetzt auf die Spur, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn man dann vor so einem Esterstoff steht und dann sagt, okay, das riecht jetzt nach vergammeltem Obstkorb, was mache ich damit? Dann müssen die Leute an die Hand genommen werden, weil viel Literatur und so gibt es darüber nicht. Und da wird es dann eben den Material Mittwoch geben, wo man dann auch mal über irgendein Ethylbutyrat spricht und dann eben sagt, wie man aus diesem vergammelten Obstkorb eine schöne Ananas macht. Also das ist das, was jetzt geplant ist. Um noch eine Frage zu beantworten, die wir vergessen haben.
Sehr gerne.
Ich werde kein Parfum-Influencer, weil kann man über Parfums sprechen? Nein. Und ja, also man kann über Parfums genauso sprechen wie über Wein.
Ja. Ja.
Mag ich Parfum-Influencer? Sagen wir mal, sie haben einen kleineren Nutzen als zum Beispiel, ich bin begeisterter 3D-Drucker. Ich druck mir alles selbst. wenn da mal irgendwie so ein Stück Plastik klemmt oder so etwas, dann gucke ich mir die YouTube-Videos an und dann weiß ich, okay, du musst das und das so und so erhitzen, damit das nicht klemmt. So. Mhm. Aber ein Parfum-Influencer sagt seine eigene Meinung oder sagt eine Deinung.
Ja,
also eine Meinung eines anderen, der ihn bezahlt.
Mhm.
Und Parfum ist so dermaßen subjektiv, ja. Dass man sich das anhören kann, das ist unterhaltsam. Und wenn man sagt, ich lasse mich davon unterhalten, ist das okay. Ja? Da sind wiederum 3D-Druck-Influencer nicht so interessant. aber wenn man dann sagt, ich entscheide mich, weil jetzt irgendwie eine 1000 schön, sorry, wenn es jetzt den Namen gibt, also es soll keine, also ich lassen wir den weg, wenn jetzt irgendeine Parfum-Influencerin oder Parfum-Influencer sagt, das müsst ihr tragen, um irgendwie in eurer Berufsschulklasse auf dem Präsentierteller zu stehen, dann fragt euch nach euren Werten und warum ihr auf dem Präsentierteller stehen wollt und warum ihr euch von jemand anderen, den ihr nicht kennt, so etwas sagen lasst.
Genau. Also ich glaube, das finde ich auch so ein bisschen schade, dass es, du hattest das vorhin so beschrieben mit den Berufsschülern, die dann Klone oder wie auch immer das genannt wird, zum Beispiel Klone von teuren Parfums tragen oder nachgemachte, ganz einfach gesagt. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass es da auch wie bei Klamotten darum geht. Ich habe jetzt ein Lacoste-Hemd an, aber es ist auch gebraucht von eBay. Weil ich einfach, also, naja, gut, das reden wir später. Das sprengt dann wieder den Rahmen. Dass man sagt, okay, die Leute riechen, dass ich viel Geld dafür bezahlt habe. Wie dämlich im Grunde, anstatt zu sagen, oh, das riecht aber geheimnisvoll, das habe ich vielleicht noch nie gerochen oder das ist ein toller Duft. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon Cool Water, das ist für mich ein schöner Geruch, aber das heißt ja nicht, dass es für andere ein schöner Geruch ist. Das ist ja auch so ein bisschen immer das Spiel mit dem Parfüm. Ja. Wir können es ja auch ruhig sagen, letztendlich müssen wir leider gestehen, Jeremy Fragrance hat uns beide zusammengebracht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie auf dich gekommen. Der hat meine Lust auf Parfüm entfacht, ist aber schon wieder zurückgelassen worden auf der Reise, also das gucke ich jetzt nicht mehr. Und der hat zum Beispiel dieses Nautica Voyage, ich habe es auch selber bezahlt, können wir sagen, immer wieder empfohlen, ist ein sehr günstiges und da hat man gesagt, das ist toll, das ist das Aquatischste. Ich habe ja ein bisschen auch gelernt, ich bin ja bei Parfumo jetzt so ein bisschen am Gucken nach den Fachbegriffen, sage ich jetzt mal, ich lehne mich ja jetzt wieder sehr weit aus dem Fenster, aber gesagt, das ist aquatisch, bla bla bla, das musst du und das ist. Und dann habe ich das bestellt und bin mehr oder weniger enttäuscht. Also das hätte ich nicht erwartet. Dafür habe ich aber ein anderes Tolles gefunden, das eben auch ähnlich riecht von Bentley, aber das riecht dann eben, das ist auch günstig. Mhm. Jetzt machen wir schon fast hier Teleshopping. aber das hat für mich viel mehr das, was ich mir versprochen hatte. Und wie du eben schon sagst, das ist extrem subjektiv. Wir haben leider kein Geruchs-YouTube. Wenn wir das erfinden würden, hätten wir beide den Nobelpreis dafür gewonnen. Aber das ist eben das, man muss denen dann mehr oder weniger vertrauen oder sich Pröbchen bestellen oder wie auch immer. Da gibt es ja auch mittlerweile Spezialversender oder bei euch kann man auch dürfen wir nochmal hemmungslos Werbung machen, ihr habt ja auch Duftpröbchen, kann man sich die aktuell bestellen?
Nicht, also wer das im März 2023 hört, im Moment ist der Shop zu, weil wir eben nicht produzieren können, weil alles eingepackt ist, aber ich gehe davon aus, dass im Mai 23 und alles, was danach kommt, unsere Parfums wieder verfügbar sein werden. Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem zum Beispiel auch von Parfümerien. Wir haben hier in Solingen Douglas und Pieper und da habe ich gedacht, gehe ich zu Pieper. Aber da habe ich auch rausgefunden, das sind auch einfach nur alles Riesen, das ist auch ein Riesenunternehmen, das sind ja auch so. Aber trotzdem, die waren sehr nett, im Gegensatz zu den anderen, den wir hier haben. Namen habe ich gerade gesagt, aber egal. die haben natürlich auch das Problem, dass sie sagen, okay, die Leute kommen da hin und haben im Internet gesehen, ihr müsst das tragen, lassen riechen und kaufen dann aber vielleicht günstiger im Internet, wenn es ihnen gefällt. Da sehe ich schon auch eine Problematik, denke ich mir. Oder die haben es dann einfach nicht, weil die haben, ich halte jetzt gerade eins hoch, nur für dich zur Info, das hatten die auch nicht und das habe ich mir dann letztendlich blind gestellt. Letztendlich war es ein Volltreffer, aber man kann halt nicht immer Glück haben. Also,
meine Idee vom Parfumkauf, erzähle ich auch immer ganz gerne, ist ähnlich, als wenn man sich Kleidung kauft. Mhm. Ja, wenn man sagt, okay, ich habe ein Thema. Ja, also ich möchte dieses Frühjahr, welches jetzt gerade sich die Bahn bricht mit Sonne, möchte ich gesehen werden als jemand, der rausgeht, der leidenschaftlich ist und auch mit leisen Worten geistreiche Dinge sagt. So. Mhm. Und wenn ich mit dieser Idee in eine gute Parfümerie gehe und das der Frau, meistens sind es ja Frauen, die dann arbeiten, sage, dann wird die sagen, okay, ich habe eine Idee, was ich ihnen da vorstellen kann. Die meisten gehen in Parfümerien und sagen, ja, ich habe gehört das. Oder ich hätte gern ein schönes Parfum so für mich jetzt so für den Frühling. Und da guckt diese Frau dann in die Wäsche oder aus der Wäsche oder eben leider nicht in die Wäsche. Ja. Und das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp. Überlegt euch, was ihr im Frühling anziehen wollt. Geht shoppen. Und wenn die Tasche dann voll ist mit dem tollsten Blazer oder dem knappen Top oder was weiß ich, der Wäsche, die man dann tatsächlich nur den zeigt, der dann auch auf den Handlungsappell, so wie gekocht habe ich nichts, aber schau, wie ich da lieg, reagieren soll, dann geht in die Parfümerie und sagt, schau mal, liebe Fachberaterin, und das meine ich im vollen Ernst, die Frauen sind super qualifiziert, die meisten. Das hier, was hier in dieser Shopping-Bag ist, was in dieser Tüte ist, in dieser Einkaufstüte, das wird mein Frühling. Mhm. Und dann sieht die, ach Mensch, da ist ein Blaumann drin und da ist irgendwie ein Bewerbungskostümchen drin. Mhm. Ja, also offenbar bewirbt sich da jemand bei einem Job, der vielleicht auch anstrengend ist. Ja? Dann ist das für die wahnsinnig leicht zu sagen, okay, hier haben wir jetzt die absolut geradlinige, straighte Frau, die auch zupacken kann. Oder da ist dann halt tatsächlich ein kleines Schwarzes drin, welches in irgendeine Ritze dieser Tüte gerutscht ist, da so, wo die dann sagt, oh, ich werde rot, ja. Und dann sagt meinetwegen die Käuferin noch, ja, das können sie auch gerne. Ich sage ihnen auch, auf welchem Portal ich angemeldet bin, damit ich das möglichst häufig trage. Das ist ein anderes Thema. Und mit diesem Thema kann dann diese Fachberaterin loslaufen und sagt, hier, guck mal, ich habe was, das duftet nach, darfst auch an mir kauen. Oder ich habe hier etwas, was so riecht wie, ich arbeite im Hochregallager in einem männlich dominierten Beruf und muss diesen Männern auch noch sagen, wo vorne ist. Mhm. Ja? Und diese Information hat diese Frau da nicht. Ja, und wenn sie die hat, dann kann sie auch super beraten.
Genau, also gebt den Informationen und nicht einfach nur, ja, ich will was für einen Club oder ja, ich will was fürs Büro, sondern ich bin der und der Typ.
Der steht
da vor
ihr. Ja, ja? Also genau. Wenn ich da auftauche, immer gekleidet wie der zynische Harlekin, das zelebriere ich dieses Thema.
Auch ein schöner Parfümname.
Ja, genau. Ja, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe. Ja. Und ihr sage, wie es mir wirklich geht, dann wird ihr mir nicht den zynischen Harlekin, den es durchaus gibt in Form von Duft, empfehlen, sondern eben das, was mein Thema ist. Mhm. Ja, und das ist meine Empfehlung zum Parfumkauf und auch Internetkauf. Ich sage immer, never buy an unsniffed perfume. Kauf dir nie ein Parfum, den du nicht geschnuppert hast. Parfum ist wie jemanden kennenlernen, von dem man auch in Erwägung zieht, dass man den unter die Wäsche lässt.
Mhm. Okay.
Zu guter Letzt. Ja. Parfum ist eine Persönlichkeit in einer Flasche, ein Flaschengeist. Mhm. Und man sagt, okay, du darfst auf ein Einstecktuch. Ja, und wenn ich dich satt habe, dann stecke ich dich weg oder du kommst in die Tonne. Mhm. Oder du darfst auf den Kragen und vielleicht auch schon mal meinen Hals berühren. Mhm. Ja? Oder hey, komm, du darfst hier, ich mache mich nackig und du darfst mich vollkommen bedecken.
Ja.
Und also man geht eine Beziehung ein mit einem Parfum.
Also schon was Intimes eigentlich.
Definitiv.
So, nicht so,
man geht eine Beziehung ein mit einem Parfum, das muss auch nicht zwingend passen, die Hautchemie zu dem Parfum. Und das sollte man mit Bedacht machen und ich empfehle immer tatsächlich, es gibt ja Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Pröbchen zu bestellen, wenn man ein Parfum noch nicht geschnuppert hat. Oder verdammt nochmal, wir fragen uns immer, was machen wir jetzt in der Innenstadt und wo jetzt Kaufhof und Karstadt auch noch zu machen. Vielleicht werden die Innenstädte irgendwann wieder kulturell und wenn man Parfum als Kulturgut betrachtet, dann kann man tatsächlich auch mal einfach in die Innenstadt gehen und sagen, ich erlebe jetzt was. Und ich erlebe die Parfumberaterin, ich fordere die heute mal so richtig heraus. Ich habe zwei Tüten dabei, einmal die für meine Clubwear und einmal die für meine Businesswear. Und gehe zu jemandem, der dann mir eine Lesung macht, eine individuelle. Und diese Lesung findet nicht in Form von Buchstaben statt, sondern diese kluge, in ihrer Fachrichtung gebildete Frau macht mir eine Parfumlesung. Ja, also so könnte man vielleicht auch mal den Besuch in einer Parfümerie sehen.
Sehr schön, das ist ein toller Eindruck. Jetzt habe ich dich in meiner Recherche, nenne ich das mal, oder Informationen über dich, ich habe ein paar Informationen über dich gesammelt, ein paar Mal über Josef Beuys reden hören. Und ich bin so ein bisschen, der klebt hier irgendwo, genau, und der ist auch so in Buchform vertreten. Und das fiel mir jetzt gerade ein, wenn du jetzt jemand käme und sage, machst ein Parfum Josef Beuys, wonach würde das riechen?
Ui, das würde nach Visionen riechen, weil der hat die Grünen gegründet und guckt euch mal an, was draus geworden ist.
Okay.
Wonach würde das noch riechen? Ja, er hat ja damals auf der Documenta tatsächlich die Rose als, ich kriege das immer nicht richtig richtig übertragen, die Rose als Zeichen für mehr Demokratie. Da hatte er so einen Raum, da stand eine Rose in einem Stehkolben und er hat zur Diskussion eingeladen über Demokratie.
Demokratie, genau.
Ich glaube, kurz vor der Gründung der Grünen oder kurz nach der Gründung der Grünen. Also das wäre für mich der Platzhalter. Illusion, weil ob er tatsächlich ein abgestürzter Bomberpilot ist.
Gut, darüber gibt's ja ganz viele Spekulationen. Ja, genau. Das ist ja durchaus vielleicht auch gewollt. Aber Rose wäre zum Beispiel ja möglich. Und natürlich auch, er hat die 1000 Eichen gemacht.
Ja.
Also Eichenduft, Rose, Stein.
Ja, also Stein lässt sich
Fett
darstellen.
Lässt sich Fett darstellen?
Natürlich lässt sich Fett darstellen.
Okay.
Also Aldehydige Düfte oder auch Moschusdüfte, die fettige Anklänge haben.
Ja,
die Unschlitz, dieser Unort, den ich in Münster auch kenne, weil ich habe eine Zeit lang in Münster gewohnt, die Unterführung gibt es ja leider nicht mehr, die ist zu am Schlossplatz, dass man sich tatsächlich, wenn man sich für Kunst interessiert hat, da die Treppe runtergegangen ist in eine Unterführung und dann einmal nach schräg oben geguckt hat, weil er diesen Ort tatsächlich eine Bedeutung gegeben hat. All solche Dinge finde ich wahnsinnig faszinierend. Und dieses Falschzitat, dass jeder ein Künstler ist, da hört ja das Zitat immer auf, aber es geht ja noch lang, lang, lang weiter, das war ja ein ganzer Aufsatz, dass man sich tatsächlich mal einfach mit so der inneren Schönheit, mit der inneren Kunst und auch mit dem eigenen, ich kann etwas hervorbringen, wenn ich mich mit Sachverstand darum kümmere, so geht das ja sinngemäß weiter, dieses Zitat, das ist schon wichtig gewesen, dass es den gegeben hat.
Also ja, wir haben Rose, Fett, Eiche, daraus ließe sich ja schon so ein bisschen was basteln, oder? So, die Frage genau, ist
die
nur,
Erben haben noch nicht angefragt, vielleicht kommt das jetzt.
Genau.
Ich habe auch schon.
Ja, das wäre toll. Ja,
ich habe schon für die Sammlung Mäuland tatsächlich einmal gearbeitet. Da ging es um Landschaftsmalerei am Niederrhein. Also ein unglaublich interessantes Thema, welches die Leute in Scharen in die Galerie treibt. Das war Ironie.
Ja.
Und die Museen versuchen dann ja wirklich alles damit, mehr als die Schulklasse und das Seniorenheim kommt. Und wir haben dann eine Duftführung gemacht, wo wir dann eben, ich glaube, es war tatsächlich ein Überflug. Das war eine Specksteinarbeit, glaube ich, von Beuys, auch sogar interpretiert haben.
Das okay,
hat stattgefunden.
Ja. Also gar nicht so weit weg, das ja, Ganze. Genau, ja. Toll. Wir haben, also ich glaube, wir können doch uns stundenlang unterhalten und bei solchen Gästen sagen wir dann auch immer, das legen wir auf jeden Fall auf Wiedervorlage. Das heißt also, innerhalb, sagen wir mal, halbes Jahr, Jahr vielleicht, dann komme ich mal zu einem Gegenbesuch nach Köln. Und dann machen wir was Neues. Vielleicht machen wir dann ja auch mal so ein bisschen Seminar-Podcast oder was auch immer. Ja, Duft komponieren, einen kleinen Duft oder so. Wir haben zum Schluss immer so eine kleine Rubrik, die nennt sich da Umtrieb der Woche.
Ah.
Und nun ist die Woche, wir zeichnen heute am Mittwoch auf, ja noch relativ jung. Das kann auch was von der letzten Woche, das kann auch was aus deinem früheren Leben sein. Dass wir sagen, was ist dein Umtrieb der Woche? Das kann positiv sein, das kann negativ sein, das kann neutral sein. Das muss nichts mit Duft zu tun haben. Das heißt also eine Minute, die komplett dir gehört, wo du sagen kannst, das finde ich doof oder das finde ich gut oder
so,
das treibt mich um, das nervt mich oder das freut mich so sehr.
Etwas von außen.
Also was dich in Emotionen versetzt. Ach so,
was mich gerade umtreibt.
Ja, genau, was dich umtreibt.
Wo ich umtriebig gewesen bin. Also da bräuchten wir
da bräuchten wir noch eine ganze Folge.
Ein paar Bänder mehr. Genau.
Ja, genau. Ja.
Der Umtrieb der Woche. Ja, also was mich seit einer ganzen Weile umtreibt, wo auch meine Informationsdiät noch mal größer geworden ist, ist die Idee, dass wir so etwas wie Territorien brauchen, die mit Waffengewalt verteidigt werden. Das ist so ein Irrtum. Und wo jetzt die Leute tatsächlich bis hierhin zugehört haben, hört noch 30 Sekunden länger zu. Ha, ich hab ein Ohr, hurra, hurra. Wir brauchen keine Territorien. Wir brauchen ein Zusammenleben, ein Miteinander, wo am besten jeder Häuserblock für sich selbst entscheidet, dann die Häuserblocks wiederum miteinander in Klausur gehen, dann wiederum die Bezirke, die Dörfer, die Städte und so weiter und so weiter. Also wir haben die Technologie zu sagen, okay, wir können uns selbst regieren. Wir brauchen nicht irgendjemand, der sagt, das ist jetzt die Grenze von Land X und die muss mit Waffengewalt verteidigt werden. Und wenn wir das in den Köpfen haben, dass wir mal in Frage stellen, brauchen wir überhaupt Territorien, dann geht's, und jeder kann die Frage mit Nein beantworten, ganz klar. Also weil, ob ich jetzt sage, ich lebe in Holland oder ich lebe in Deutschland, oder ob das Eiselmeer jetzt in Holland oder in Deutschland lebt, das ist erstens dem Eiselmeer egal, zweitens ist es mir egal. Und wenn ich da an den Gestaden stehe und sage, hey Eiselmeer, du bist richtig, richtig toll, dann hat das nichts mit Patriotismus zu tun oder nichts damit, ein Germane zu sein oder irgendwie sowas, sondern einfach ein See, ein Uwe, der sich wohlfühlt. Punkt.
Ein schöner Umtrieb. Vielen Dank dafür. Ganz zum Abschluss habe ich jetzt noch einen Glückskeks für dich. Möchtest du den aufmachen und das vorlesen? Das ist jetzt kein Gag oder so. Das ist einfach irgendwo gekauft in so einem China-Laden, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Der Glückskeks fällt aus der Hand. Das wird als, guck mal, das wird, ja, lass mich an deinem Glückskeks riechen. Guck mal, ich riech da nix. Doch jetzt so ein bisschen. Boah. Ja, magst vorlesen?
Ja. Ich war ja heute bei Gericht weil ich zwei Mieten nicht bezahlt habe für eine Wohnung, die ich dann auch nicht mehr bewohnen durfte.
Okay.
Ich habe Unrecht bekommen.
Nein.
Das ist egal,
ja.
Das Geld ist da.
Ja.
Aber das ist ein gutes Omen, was hier drin steht, weil ich war immer lieb. Ich war nicht der Meinung, dass man das vor Gericht klären muss. Und das passt wunderbar zu dem heutigen Tag. Ab jetzt wird Ihnen Ihre Freundlichkeit Erfolg bringen.
So.
Also wenn ich mich nächstes Mal streite, endet das nicht vor Gericht.
Perfekt.
Sondern man wird sich tatsächlich übereintreffen.
Du darfst dir den Zettel ins Portemonnaie packen.
Mach ich.
Lieber Uwe, das hat mich sehr gefreut. Ich freue mich jetzt noch auf das Nachgespräch. Wir machen gleich noch ein schönes Foto draußen. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du mich in Solingen besucht hast. Dankeschön.
Danke dir. Und danke für euer Ohr. Tschüss.
Ja, jetzt geht man doch mit ganz anderen... Achso, Entschuldigung, wirst du gleich weitermachen?
Ja, machen wir weiter.
Ja.
Das lassen wir jetzt drin. Nee, genau. Man geht mit ganz anderer Nase durch die Welt, ne, jetzt so.
Ja, das ist eben das, ne. Also dieses, zu sagen, auch, ja, dass auch ein Deo-Roller von DM durchaus mal was Vernünftiges sein kann, dass man dann eben damit nur signalisiert, ich bin frisch geduscht oder bin gerade sauber.
Genau.
Dass es überhaupt gar nicht auf die Menge ankommt, also
überhaupt nicht.
Spannend.
Überhaupt
nicht. Also ich hoffe, dass er bald mit seinem Shop wieder loslegt. Du verlinkst es ja trotzdem.
Genau,
wir sind ja zeitlos.
Verlinkt das genau und ich werde auch auf jeden Fall nochmal zu ihm fahren, auch nochmal privat in Anführungszeichen.
Da komme ich mit.
Sehr schön. Und es ist eben auch so, dass es ja gar nicht darum geht, zu riechen wie eine ganze Parfümerieladen. Aber das sind halt so diese Feinheiten. Und das macht einfach auch Spaß, sich mit Düften zu beschäftigen. Oder auch, ich gehe jetzt ganz anders, meine Morgenspazierwanderung durch den Wald, da rieche ich jetzt an den Tannen und so. Wenn mich dann jemand beobachtet, denkt er vielleicht auch, ich bin pervers. Aber ich rieche tatsächlich viel mehr. Das macht wirklich richtig Spaß. Aber tatsächlich kommen wir jetzt zum Umtrieb der Woche. Und ich glaube, Andreas, möchtest du den Vortritt haben oder wir haben
ja,
beide richtige Umtriebe.
Wir sind richtig Umtriebe. Ja, muss auch aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde. Noch kurz, Uwes Umtrieb fand ich auch interessant.
Mhm.
Gerade ne, von dem ganzen Hintergrund mit dem Krieg, natürlich sehr philosophisch.
Ja.
Weil leider ist es so, ne, wenn du einen Tyrann hast und der dich umbringen will, dann musst du dich wehren können. Aber ich verstehe seinen Ansatz.
Ja.
Mit dem, dass man eben vielleicht gar keine Territorien mehr braucht und so weiter. Ja, aber geht für mich sehr philosophisch, aber das ist ja auch erlaubt. Wir sind ja offen. Ja,
absolut. Das ist sein Umtrieb und ich finde, dass die Idee, die dahinter steckt, ja auch gar nicht schlecht.
Total.
Und es ist einfach emotional. Aber jetzt wird es weiter emotional. Andreas, dann bitteschön, dann hau doch mal raus.
Geht es auch um Offenheit, aber um eine aus meiner Sicht falsche Offenheit, wobei dieses Wort gar nicht so falsch ist. Technologieoffenheit ist ja richtig, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn dann ein Verkehrsminister wie Volker Wissing, ich weiß nicht, ob er noch im Amt ist, weil wäre ich Bundeskanzler, würde ich den rausschmeißen.
Sofort.
Ganz ehrlich, ich würde ihn einfach feuern, weil das ist populistischer Quatsch, das schafft selbst Söder nicht und das will was heißen, Unsinn zu reden.
Ja.
Wie dieser Mann, das ist jetzt ja schon wieder, während ich mich hier aufrege, sind schon wieder ein paar Tage vergangen, aber er faselte jetzt neulich bei Twitter wieder über Technologieoffenheit, will E-Fuels unbedingt nach reinbringen, will das Verbrennerverbot, was aus meiner Sicht auch gar nicht nötig ist, weil der Verbrenner ist tot, Leute, es ist tot. Es ist eine tote Technologie und es ist einfach keine gute Idee, irgendwie Sachen hier zu verbrennen. Hört auf zu faseln, guckt, was die Wissenschaft dazu sagt. Natürlich ist das E-Auto noch nicht endgültig entwickelt, ist doch völlig klar, aber hört noch mal rein in die Folge mit unserem Robin, Elektro-Robin. Es geht nicht darum, aber was dieser Mann, dieses Stammtischgeschwätz von Herrn Wissing, also bisher bin ich der Meinung, dass Andi Scheuer der schlechteste Verkehrsminister aller Zeiten ist, aber der Abstand wird kleiner.
Der Abstand wird kürzer, deutlich
kürzer. Es ist eine Katastrophe. Er faselt, er hat keine Ahnung von Wirkungsgrad, er hat keine Ahnung von Physik. Vielleicht hat er Ahnung, aber er will aus populistischen Gründen weiterhin der Lobby irgendwie dienen. Ich weiß nicht, welcher Lobby, aber es ist ein unfassbarer Bullshit. Es ist ein fürchterliches Geschwafel von diesem Mann und das macht mich einfach wütend. Das ist mein Umtrieb.
Ja.
Was soll ich sagen? Ich hoffe, er ist bald Ex-Verkehrsminister. Das kann ich echt nicht anders sagen.
Ja, von der Verkehrswende insgesamt wieder.
Stimmt, ganz das wollte ich auch noch sagen.
Ja, Andreas, aber du kannst dich gleich wieder aufregen, weil mein Umtrieb der Woche ist auch nicht viel besser. Ich habe nämlich vor kurzem die Meldung gelesen, also letzte Woche die Meldung in der Tageszeitung, dass die NRW-Landesverwaltung im Juni wieder ihr Papier bestellt für das nächste Jahr.
Mhm.
Und das sind 765 Millionen Blätter Papier. 765 Einzelmillionen Blätter Papier. Und Da kann man sich ja sagen, und in dem Artikel stand dann auch, die Landesverwaltung bemüht sich um Digitalisierung. Und bei dieser Anzahl von Blättern, das muss man natürlich in Relation setzen, so eine Landesverwaltung ist groß, bla bla bla, da müsste man noch genauer dahinter gucken, journalistische Sorgfaltspflicht und so, wie viele Blätter wurden früher bestellt und so weiter. Aber das ist so eine schier unglaubliche Anzahl, wo ich denke, ja, das hat mit Digitalisierung nichts zu tun. So, und jetzt kommt's. Werden ja gerne skandinavische Länder dann als Vorreiter gesehen, und tatsächlich ist das auch so, denn Dänemark ist ein Vorreiter weltweit für Digitalisierung. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist immer einfach, weil es ja auch ein kleines Land. Es gibt dazu auch ein Ranking, und in diesem Ranking stehen eben auch die Erschwinglichkeit und Qualität des Internets, die Infrastruktur, die Sicherheit und wie kann man bei den Behörden anmelden und so, all das ist in dieses Ranking eingeflossen. Und da sind die USA auch, ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt muss ich hier natürlich digital aufgeschrieben. Die USA sind da zum Beispiel auf Platz 5. Und Dänemark natürlich auf Platz 1. Das heißt, es hat nichts mit der Größe des Landes zu tun. Es lässt sich also auch in den USA zum Beispiel umsetzen. Und Deutschland ist hier im unteren Drittel natürlich. Deutschland ist ganz, ganz hinten. Und Dänemark gilt schon als Vorreiter und investiert jetzt nochmal 270 Millionen Euro in die Digitalisierung bis 2026, also in den nächsten Jahren, jetzt nicht über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren, während wir hier 765 Millionen Blätter in der NRW-Landesregierung bestellen. Und Andreas, ich habe jetzt noch ein ganz kleines Quiz für dich vorbereitet. Okay. Ich sag dir jetzt mal, was Dänemark, um das mal so darzustellen, was Dänemark in Reich Sachen Digitalisierung gemacht hat, und du sagst mir dann ganz spontan das Ja dazu. Okay, das sind nur drei kleine Dinge, ja, dauert nicht lange. Okay. Also, Behörden kommunizieren digital. Welches Ja?
Spontan würde ich jetzt mal sagen, weil du ja Dänemark sehr lobst, 2008?
Ja, 2001.
Oh, noch früher.
Ist genau. Wahnsinn. Ja. Sicherer E-Mail-Verkehr zwischen Behörden.
2003?
Ja, 2004. Also Nein, schon
okay,
sehr
das
gut.
Ist noch mal relativ
nah. Und dann machen wir noch mal digitale Post für Bürger und Unternehmen. Also, dass man tatsächlich das als Post gilt. Ja.
Oh, das wird auch so in den Dreh sein. Vielleicht 2006 oder so?
2007? Ja, 2011. Relativ,
na gut, aber
2011.
Okay.
Also während wir hier noch über sowas diskutieren, wir haben ja, excuse me, wir haben 2023. also da ist Dänemark weit, weit vor. Es gibt zwar auch einen Zusammenschluss von der dänischen und der deutschen Handelskammer, wo sie auch an Digitalisierung arbeiten. Aber das finde ich immer ganz, ganz traurig in Deutschland. Geh doch hier mal zu einer, du musst hier immer zu einer Behörde gehen. Mein Cousin aus Dänemark sagt immer, dafür habe ich eine App oder das mache ich übers Netz.
Ich meine, es tun sich ja einige Sachen, die erfreulich sind. Wir haben hier zum Beispiel in Flensburg das Fährticket. Da kannst du mit der App, da steigst du in den Bus ein, musst nur so einen Schieber machen und dann wird der beste Tagespreis berechnet.
Ja.
Also das finde ich schon mal gut. Das ist ein guter Schritt.
Muss man auch erwähnen, Richtung. Ganz wichtig, genau.
Aber,
muss man auch erwähnen.
Aber dann überlege ich mir da, es ist unfassbar teuer. Wenn ich mit in die Stadt fahre, hin und zurück an einem Tag, dann bin ich schnell bei 5, 6, 7 Euro, je nachdem, wie ich fahre. Mhm. Und das darf einfach nicht so teuer sein, wenn ich das auf einen Monat hochrechne.
Da schließt sich wieder der Kreis zur Verkehrswende.
Das werden wir auch nochmal
besprechen. Und da haben wir jetzt alles wieder auf dem Tableau. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und danken auch nochmal Uwe Manasse, der sich ja extra Zeit genommen hat, der extra hier nach Solingen gekommen ist. Dafür auch nochmal vielen Dank. Und wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne, Andreas?
Tschüss, bis zum nächsten Mal.